Ich nehme gerne auch Grüße mit in meine Gemeinde in Hohentengen. Gerne. Also heute haben wir das dritte Kapitel. Wir haben gestern bis Vers 6 gelesen. Wir wollen noch einmal diese Verse lesen. Kapitel 3, Vers 1. Hier also noch einmal das dritte Kapitel, noch einmal ein Gebet. Paulus spricht von seiner Fürbitte. Die Heilssegnungen in Christus, hier wieder in Form von Fürbitte. Aus diesem Grunde ist es, dass ich, Paulus, gebundener Christi Jesus, für euch, die von den Völkern, jetzt bricht das den Satz ab, beziehungsweise er schiebt etwas ein, Vers 2, wenn ihr nämlich von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört habt, die mir für euch gegeben wurde, dass er mir das Geheimnis durch Offenbarung kundtat, so wie ich zuvor kurz geschrieben habe, woran ihr, wenn ihr es lest, bemerken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, das in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht zur Kenntnis gebracht wurde, wie es nun seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist geoffenbart wurde, dass die von den Völkern Miterben seien und ein Mitleib und Mitteilhabende seiner Verheißung seien in dem Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben worden war, nach der Wirkung seiner Kraft, mir, dem Geringsten von allen Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, unter denen, die von den Völkern sind, den unausforschlichen Reichtum Christi als Evangelium zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, was die Gemeinschaft des Geheimnisses sei, das von Ewigkeit her in Gott verborgen gewesen war, der alles durch Jesus Christus schuf, damit nun den Erstrangigen und Autoritäten in den himmlischen Bereichen durch die Gemeinde die sehr mannigfaltige Weisheit Gottes kund würde, nach dem Vorsatz der Ewigkeit, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, verwirklichte, indem wir die Freimütigkeit und den Zutritt in Zuversicht haben durch den Glauben an ihn. Weshalb ich euch bitte, nicht mutlos zu werden in meinen Bedrängnissen für euch, die eure Herrlichkeit sind. Mal bis hierher. Wir hatten gestern gezeigt, es sind hier zwei Abschnitte, der eine Abschnitt Vers 1 bis 13, was er berichtet, was ihn in die Fürbitte treibt, und von seiner Fürbitte berichtet er erst ab Vers 14. Also Vers 1 bis 13, was Paulus in die Fürbitte treibt, warum er betet. Und wir haben gesagt, das, was ihn zum Gebet bringt, ist diese Heilssegnungen und dass er einen Sendungsauftrag hat, einen ganz besonderen Auftrag von Gott bekommen hat. Er ist ein Gefangener in Rom und er ist ein Gefangener für die Heiden, weil er das Evangelium den Heiden gebracht hat. Und zwar ein Evangelium, das die Antwort ist oder dass die Erfüllung der jüdischen Verheißungen ist. Deshalb hat es den Juden nicht gepasst. Ja. Es wäre kein Problem gewesen, wenn er gesagt hätte, ich verkündige etwas, was mit euch Juden gar nichts zu tun hat. Ja. Lasst mich in Ruhe, ich verkündige einfach das Evangelium. Aber das, was er verkündigt hat, war ein jüdischer Messias und eine jüdische Zukunft. Verheißungen aus dem Alten Testament. Die Verheißungen, auf die Abraham, die Hoffnung, die Abraham hatte, ist dieselbe Hoffnung, die die Christen haben. Er ist ein gebundener Jesu für die Heidenvölker. Das hat ihn ins Gefängnis gebracht, dass er sich eingesetzt hat, dass das Evangelium nicht nur den Juden verkündigt wird, sondern auch den Heiden. Und da hat er dann davon gesprochen, dass er ein Verwalter der Gnade Gottes ist, die ihm gegeben war. Und wir waren in diesem Abschnitt mitten stehen geblieben. Zuerst diese ersten Verse waren eine Einleitung. Also wenn ich hier zurückgehe, wenn ihr nämlich von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört habt, die mir für euch gegeben wurde, dass er mir das Geheimnis kundtat durch Offenbarung. Er spricht hier von einem Geheimnis. Ja? Ein Geheimnis, etwas, was verborgen war in alten Zeiten, jetzt ist es geoffenbart, dem Paulus geoffenbart worden. Und dieses Geheimnis wird dann beschrieben, der Inhalt dieses Geheimnisses wird dann beschrieben, vor allem in Vers 6. Was war das Geheimnis, das in vorigen Zeiten den Menschen nicht kundgetan war, wie es jetzt den heiligen Aposteln und Propheten im Geist geoffenbart wurde? Das Geheimnis war, dass die von den Völkern Miterben sind, also dass sie mit dem alttestamentlichen Gottesvolk erben, und zwar in dem Messias, in dem Christus, sonst nicht, nur in dem Christus. Das Erbe gibt es überhaupt nur in dem Christus, in dem Messias. Und dass die von den Völkern ein Mitleib sind, zusammen mit dem alttestamentlichen Gottesvolk. Und dass sie Mitteilhabende seiner Verheißung sind, in Christus, durch das Evangelium, durch diese gute Botschaft, die er verkündigt hat. Also wir können hier die Gliederung uns hier nochmal ansehen. Das Geheimnis des Christus, das er zu verwalten hatte, war früher den Menschen nicht kundgetan worden. Vers 5, es war neu, in dreierlei Punkten war es neu, nämlich, dass die Heiden in Christus Miterben sind und ein Mitleib und Mitteilhaber seiner Verheißung. Diese Verheißung, die dem Abraham gegeben worden war. Und da waren wir stehen geblieben. Er war ein Diener dieser Botschaft geworden. Und jetzt berichtet er in den Versen 7 bis 12 über seinen Dienst an dieser Botschaft. Wir lesen da, deren Diener ich wurde, also das Evangelium, dessen Diener ich wurde, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben worden war, gemäß der Wirkung seiner Kraft. Also Paulus weiß, er hat von Gott eine Gnadengabe bekommen, eine Gabe der Gnade. Das ist eine Gnadengabe, ein Geschenk, sein Dienst war ein Geschenk und Gott hat ihn dazu ausgerüstet, ja, mit einer Gnadengabe, das heißt mit einer Befähigung aus Geschenk, unverdienterweise. Gott hat ihm zu einem apostolischen Dienst gegeben, einen Verkündigungsdienst, und das war durch die Gnade Gottes. Das war nicht von sich selbst, weil er ein gescheiter Mann war, überhaupt nicht, sondern Gott hat es so geschenkt, dass er dieses verkündigen durfte. Durch die Gnade Gottes wurde er, was er war. Das war auf die Gnade Gottes zurückzuführen. Und da lesen wir, mir, dem Geringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden. In Vers 8. Mir, dem Geringsten. Das Griechische, was hier steht, das ist ein sehr interessantes Wort. Der Geringste wird hier, das Wort Geringste wird noch einmal gesteigert. Also wir müssen übersetzen, der Allergeringste, geringer als der Geringste. Ja. Also da gibt es Hoffnung für uns auch, wenn Paulus, der Geringste von den Geringen, so einen Dienst bekommen hat und jetzt durch die Kraft Gottes dienen darf und durch die Ausrüstung Gottes dienen darf. Wir dürfen das auch, wir dürfen auch dem Herrn dienen, dort wo der Herr uns hingestellt hat, mit den Befähigungen, die er uns gegeben hat. Jeder Christ hat eine Gnadengabe. Und Paulus hat also diese Gnadengabe bekommen, dass er das verkündigen darf, dieses herrliche Evangelium verkündigen darf. Es ist interessant, wenn man mal vergleicht die anderen Stellen, wo Paulus von sich spricht. In 1. Korinther 15, Vers 9 zum Beispiel, da sagt er, ich bin der Geringste der Apostel. In 1. Korinther 15, Vers 9, der Geringste der Apostel. In 2. Korinther 12, Vers 11 sagt er, ich bin nichts. Ich bin nichts. In Epheser sagt er, er ist der Geringste von allen Heiligen. Und in 1. Timotheus 1, Vers 15 sagt er, er ist der Größte der Sünder. Der größte Sünder. Der Erste von den Sündern. Und interessanterweise, das ist chronologisch, jetzt in der Reihenfolge ist es geschrieben worden. Also zuerst hat er sich noch geachtet als der geringste der Apostel und dann wächst er weiter und er merkt, er ist nichts. Und er wächst weiter und er sagt, er ist der geringste von den Heiligen. Und er wächst weiter und er sagt, ich bin der größte der Sünder. Ja, er wächst nach unten in seiner Geringschätzung. Ja, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt er an einer anderen Stelle, 1. Korinther 15. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, Vers 10. Und seine Gnade ist nicht vergeblich geworden, sondern ich arbeitete mehr als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Also jetzt zurück zu unserem Text. Also hier, er weiß, sein Dienst, versteht er als Gnadengeschenk Gottes. Mir, dem Geringsten von allen Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, unter denen, die von den Völkern sind, die gute Botschaft von dem unausforschlichen Reichtum Christi zu sagen. Hier schauen wir uns den Vers an. Unter den Heiden, unter den Völkern, das steht vorne, also das betont er. Unter den Heiden, er ist der Heidenapostel, er ist nicht nur zu den Juden gegangen. Zuerst ging er immer zu den Juden, aber sobald die Juden das verworfen haben, ging er sofort zu den Heiden. Und seine Botschaft war die Botschaft von dem unerforschlichen Reichtum Christi. Davon hat er öfters geschrieben. Paulus war sehr bewegt von dem Wert, den der Herr Jesus Christus hat, von diesem Reichtum in Jesus Christus. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 3, sagt er, in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da spricht er wieder diesen Reichtum an, der in Christus ist. Und es war ihm ein großes Anliegen, dass den Gläubigen Jesus Christus groß gemacht wird. Das sagt er auch im Kolosserbrief, es ist sein Ringen, dafür ringe ich, sagt er dort im Kolosserbrief am Ende vom ersten Kapitel, dass da ringe ich, um jeden Menschen in Christus darzustellen. Ich möchte jeden Menschen dort in Christus hineinbringen und ich möchte jedem Menschen Christus groß machen. Das ist ein ganz großes Anliegen. Das soll unser Anliegen auch sein und darf es sein. Und es darf auch unser Anliegen persönlich sein. Herr, ich möchte, dass du mir groß wirst. Ja? Und ich möchte dich groß machen, den Geschwistern. Dazu braucht es, dass wir uns beschäftigen mit dieser Person, mit dem Herrn Jesus. Das heißt, da muss man manchmal andere Dinge lassen. Ja? Da muss man manchmal das Handy und was weiß ich, das, was uns ablenken will und die Zeit stehlen möchte, die wenige Freizeit, die wir haben, muss man auf die Seite tun und sagen, ich möchte mich mit Jesus Christus beschäftigen. Wenn der so kostbar ist, wenn Paulus sagt, er ist so kostbar, dann muss ja etwas drinnen sein, muss ja etwas dran sein. Ja, und wenn dir der Herr Jesus nicht groß ist und nicht kostbar, nicht wertvoll, dann bitte ihn, Herr, öffne mir die Augen. Lass mich sehen, wer du bist. Und wenn wir merken, unsere Liebe ist nicht so zum Herrn gerichtet, wie sie sein sollte, oder man liebt was anderes mehr, dann darf man auch dafür beten. Herr, ich möchte dich mehr lieben. Neige mein Herz, sagt der Psalmist. Neige mein Herz zu dir, zu deinen Geboten, zum Wort Gottes. Neige mein Herz. Und es ist gut, wenn man sich prüft, woran hängt mein Herz. Und dann kann uns der Herr helfen. Dass er sich selbst uns groß macht und da können wir ihn auch anderen groß machen. Also das war die Aufgabe und das Anliegen und das Ringen des Apostels, unter den Heiden die gute Botschaft von dem unerforschlichen Reichtum Christi zu sagen und, weiter heißt es, und alle zu erleuchten über die Gemeinschaft dieses Geheimnisses. Gemeinschaft, in manchen Übersetzungen steht hier über die Verwaltung dieses Geheimnisses, das haben ein paar Handschriften, aber die Mehrzahl der Handschriften hat Gemeinschaft dieses Geheimnisses. Und es geht ja um Gemeinschaft, denn die Heiden haben Gemeinschaft mit Israel, und zwar mit denen aus Israel, die dem Herrn treu sind. Ja? Gott hat ein Volk gehabt im Alten Testament, das Volk Israel, aber die waren nicht alle treu. Es gab Zeiten, da waren die fast alle abgefallen. Elia sagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, Herr. Ich bin nur noch ich da. Und der Herr sagt, nein, es gibt noch mehr, es gibt noch 7000, die treu sind. Da war der Kern des Volkes 7000 Leute. Und zur Zeit von Hesekiel, da war der Hesekiel scheinbar wirklich alleine. Ich habe heute Morgen Hesekiel mir angehört. Ich höre immer die Bibel so nebenbei an. Mit den heutigen Medien ist das sehr einfach. Man kann auf dem Handy die Bibel hören. Das ist ein sinnvoller Gebrauch vom Handy übrigens, ja, von Smartphones. Wenn man schon eins hat, dann gebrauchen wir es sinnvoll. Und da höre ich Hesekiel, Kapitel 9, da sagt er, in der Vision, also sieht er, es werden alle die versiegelt, die dem Herrn treu sind, ja, die noch treu sind, die noch zum Herrn stehen, die werden bewahrt vor dem Gericht. Und die restlichen, die nicht versiegelt werden, die werden von den Engeln getötet. Ja. Es kommt ein schreckliches Gericht über Jerusalem und dann sagt der Hesekiel, schreibt er dort, und ich sah, dass ich allein übrig blieb. Hesekiel blieb allein übrig, er war der Einzige, ja, in dieser Zeit dort, knapp vor der Zerstörung Jerusalems im Jahr 587 vor Christus. Der Herr hat immer einen treuen Kern des Volkes gehabt. Und dann kam der Messias. Und als der Messias kam, hat Johannes der Täufer vorbereitet. Und die sich sagen ließen, die haben sich vorbereitet auf das Kommen des Herrn. Johannes der Täufer hat verkündigt, das nahe Kommen des Reiches Gottes, machet die Wege eben, der König kommt. Und viele gingen hinaus und haben sich vorbereiten lassen. Johannes der Täufer hatte einige Jünger gesammelt um sich. Und diese Leute, das waren die, als dann der Messias kam, das waren die ersten Apostel, der Johannes und der Andreas und Petrus. Das waren dann Leute, die zuerst bei Johannes, dem Täufer, gewesen waren und jetzt kommen sie zu Jesus Christus, die waren vorbereitet. Und in Samarien kommen eine Reihe zum Glauben, weil der Johannes der Täufer dort getauft hat und dort die Menschen vorbereitet hatte. Es gab immer einen Kern, einen treuen Kern des Volkes. Da kam der Messias und die Treuen aus Israel haben sich dem Messias zugewandt. Der Großteil des Volkes hat sich abgewandt, hat den Messias verworfen. Aber mit diesem treuen Kern hat der Herr den neuen Bund aufgerichtet. Dort an jenem Abend, als er das Mahl des Herrn einsetzte, Gründonnerstag. Und dann ging es weiter. Diese kleine Gemeinde, ein paar Leute. Und dann wurden es 3.000 und 5.000 Männer und 10.000 in Jerusalem. Immer mehr Juden kamen zum Glauben, eine große Schar. Das war der neue Kern des Gottesvolkes und sie waren alle jüdisch. Und dann kamen Heiden dazu. Und das ist das Besondere an der Botschaft von Petrus, dass er sagt, die Heiden dürfen auch dabei sein. Die Heiden gehören auch zu diesem Gottesvolk. Um alle zu erleuchten über die Gemeinschaft dieses Geheimnisses. Das Geheimnis ist die Botschaft. Sie dürfen jetzt Gemeinschaft haben mit dieser Botschaft des Evangeliums. Ihm ist also die Gnade gegeben, alle zu erleuchten, das heißt ihnen das Wort Gottes zu verkündigen und der Herr wird ihnen dann die Augen öffnen und dann werden sie erleuchtet. Alle zu erleuchten, das heißt man wird erleuchtet, wenn man die Botschaft anhört und wenn man bereit ist, sie aufzunehmen. Dann kommt Licht. Und dann muss man sich entscheiden. Die Gemeinschaft also der Heiden und der Juden. Und Vers 10. Das Ziel dieses Dienstes war, dass den Himmelsmächten die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan würde. Das sagt er hier in Vers 10. Wenn wir das jetzt hier nochmal lesen. Wo ist mein Text? Hier. Vers 10, damit nun den Erstrangigen und Autoritäten in den himmlischen Bereichen durch die Gemeinde die sehr mannigfaltige Weisheit Gottes kund würde. Also, das Ziel dieser Botschaft ist nicht nur, dass die Menschen etwas erfahren, es sollen auch die Engel etwas erfahren. Das Ziel dieses Dienstes des Paulus ist, dass das Evangelium verkündigt wird und es sollen Menschen zum Glauben kommen und dann sollen die Engel, die Fürstentümer, die Erstrangigen in der Himmelswelt, die Mächte in der Himmelswelt sollen ins Staunen kommen, was Gott auf dieser Erde tut. Die Engel, die sind sehr interessiert an dem, was auf Erden geschieht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die vergisst man gerne, die Engel, oder? Oft ist es so, dass man ganz vergisst, dass es Engel auch noch gibt, weil sie sich nicht zeigen, ganz einfach, ja? Aber die Schrift spricht an vielen Stellen von Engeln. Und immer wieder werden wir erinnert daran, es sind Engel da und Engel, die können nicht unsere Gedanken lesen, aber sie können etwas sehen und sie können etwas hören. Sie können mitbekommen, was hier geschieht. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 12, steht, dass in diese Dinge auch die Engel hinein zu spähen begehren. Die Engel, die schauen sich gegenseitig über die Schulter und gucken, was da alles geschieht, ja, in der Gemeinde Jesu Christi auf Erden. Sie sind also sehr interessiert, sie nehmen regen Anteil an den Dingen auf Erden. 1. Korinther 4, Vers 9, sagt der Apostel, Gott stellte uns, die Apostel, als Letzte zur Schau, als zum Tode Bestimmte, weil wir vor der Welt und vor den Engeln und vor den Menschen ein Schauspiel geworden sind. Wir sind ein Schauspiel, im Griechischen heißt es ein Theater. Wir sind ein Theater geworden für die Engel, die schauen. Und nicht nur die Engel, auch andere sehen etwas von uns. Aber für die Engel, die Engel waren bei der Geburt Jesu Christi waren einige Engel da. Beim Tod Jesu Christi waren Engel. Bei der Auferstehung jedenfalls waren Engel da. Bei der Himmelfahrt Jesu Christi waren Engel da. Immer wieder, geschaut von den Engeln, verkündigt in der Welt, heißt es mal. Also, es ist interessant, wenn man hier, das Ganze ist, die Botschaft ist ein Kreislauf. Gott gibt die Botschaft an Paulus. Paulus gibt die Botschaft weiter an die Heiden. Es kommen Menschen zum Glauben, Gemeinde Jesu entsteht und durch die Gemeinde, die wird eine Botschaft für die Engel. Die Engel schauen sich das an. Und was machen die Engel? Sie preisen Gott. So kommt es wieder zurück zu Gott. Gott, Paulus, die Gemeinde, Engel und wieder Gott. Also, das ist dem Paulus wichtig, hier zu zeigen, es geht also auch um die unsichtbare Welt. An der unsichtbaren Welt soll gezeigt werden, diese Weisheit Gottes, was Gott getan hat, ja? Die mannigfaltige Weisheit Gottes. Mit diesem Heißplan. Und dann heißt es weiter, nach dem Vorsatz der Ewigkeit oder nach dem ewigen Vorsatz, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, verwirklichte, indem wir die Freimütigkeit und den Zutritt in Zuversicht haben durch den Glauben an ihn. Das war ein ewiger Vorsatz. Schon in Ewigkeit hat Gott diesen Heilsratschluss gehabt. Schon in Ewigkeit hat er an die Heiden gedacht und an Israel natürlich auch gedacht. Also von Ewigkeit her hat Gott sich das vorgenommen und in Jesus Christus hat es verwirklicht, dass Menschen aus allen Völkern zum Glauben kommen können. Und dann gibt es nur ein einziges Gottesvolk im Himmel, in dem neuen Jerusalem. Ein einzige große Schar, der Erlösten. Und dieses große Gottesvolk war in seinem Gedanken von Ewigkeit her. Und dann sagt Paulus, deshalb bitte ich, weshalb ich euch bitte, nicht mutlos zu werden in meinen Bedrängnissen für euch. Hier schiebt er eine kurze Bitte ein an die Epheser. Die Epheser könnten ja traurig gewesen sein, oder? Der Paulus schreibt ihnen einen Brief und erinnert sie daran, ich bin Gefangener wegen euch. Weil ich euch die Botschaft gebracht habe, bin ich ein Gefangener. Und er sagt, aber bitte, bitte, werdet nicht mutlos. Ihr werdet nicht mutlos in meinen Bedrängnissen, in meinen Leiden, dass ich da für euch Gefangener bin in Rom. Werdet nicht mutlos, denn diese Leiden sind euch eine Ehre, eine Herrlichkeit. Also, ich freue mich sehr, dass ich für euch leiden darf. Ja? Diese Leiden des Paulus soll nicht traurig machen, sondern das ist eine Ehre, dass er leiden darf, weil er diese herrliche Botschaft verkündigen durfte. Im Kolosserbrief ist ja ein Parallelbrief. Im Kolosserbrief sagt er das auch. Kolosser 1, Vers 24. Dort lesen wir, Kolosser 1, Vers 24, nun bin ich froh in meinen Leiden. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch. Und er sagt dann, dieses Leiden ist für die Gemeinde. deren Diener ich wurde nach dem Verwaltungsdienst, den Gott mir für euch gab, also für die Heidenchristen. Und dieser Verwaltungsdienst besteht darin, dass er die Botschaft verkündete. Und da heißt es, das Geheimnis, das seit Weltzeiten und Geschlechtern verborgen war, nun aber geoffenbart wurde seinen Heiligen, denen Gott bekannt machen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden sei, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagte dort im Kolosserbrief. Ganz parallel wie hier im Epheserbrief. Er freut sich in seinen Leiden und die Epheser sollen nicht mutlos sein, weil ihr geliebter Apostel im Gefängnis sitzt. Der Herr weiß schon, was er tut und Paulus freut sich, dass er leiden darf. Er ist stolz für seinen Dienst und er ist stolz drauf, wenn Gott es so führt, dass er leiden darf, dann will ich gerne leiden. Dann will ich das in Kauf nehmen, wenn nur das Evangelium weiterhin verkündigt wird. Und der Rest des Kapitels ab Vers 14 wird er uns dann sagen, wofür er betet. Aber ich denke, das ist jetzt ein guter Punkt, wo wir unser kurzes Lied singen können, als kurze Pause wieder, bevor wir weiterfahren.